SWR Kultur Hörbuch. Von dieser Welt von James Baldwin. Es liest Vanya Müß. Folge 8.
Auf der Wache stand sie irgendwie das brutale Gelächter durch. Was hat er mit dir gemacht, Mädchen, bis 2 Uhr nachts? Das nächste Mal, wo dir danach ist, Mädchen, kommst du einfach her und redest mit mir, ja? Ihr war, als müsste sie gleich platzen, kotzen oder sterben. Obwohl ihr der Schweiß unerbittlich wie Nadeln auf der Stirn prickelte und Schmutz und Gestank sie von allen Seiten einhüllten, erfuhr sie, als es ihnen beliebte, dass er downtown in einem Gefängnis festgehalten wurde, das sie die Katakomben nannten. Bei dem Namen drehte sich ihr der Magen um und dass sie morgen zu ihm konnte. Der Staat oder das Gefängnis oder wer auch immer hatten ihm bereits einen Anwalt zugeteilt. Die Gerichtsverhandlung sollte die Woche darauf stattfinden. Doch als sie ihn am nächsten Tag sah, weinte sie. »Man habe ihn geschlagen«, flüsterte er ihr zu, und er konnte kaum laufen. Wie sie später entdeckte, hatte er kaum blaue Flecken am Körper, dafür überall merkwürdige, schmerzhafte Schwellungen und einen dicken Striemen über einem Auge. Natürlich hatte er den Laden nicht ausgeraubt, sondern war, als er sich am Samstagabend von ihr verabschiedet hatte, zur Subway runtergegangen, um auf den Zug zu warten. Es war spät, die Züge fuhren nur noch selten. Er war allein auf dem Bahnsteig, nicht mehr ganz wach und in Gedanken, so sagte er, bei ihr. Dann hörte er vom anderen Ende des Bahnsteigs hastige Schritte und sah 2 junge Schwarze die Treppe runterkommen. Ihre Kleidung war eingerissen und sie hatten Angst. Sie liefen den Bahnsteig entlang und stellten sich keuchend neben ihn. Er wollte gerade fragen, was los sei, als ein weiterer junger Schwarzer, gefolgt von einem Weißen, über die Gleise auf sie zukam und im selben Moment noch ein Weißer die Treppe runterrannte. Da endlich wachte Richard auf und geriet in Panik. Er wusste, was auch immer es für ein Problem gab, es war jetzt auch sein Problem. Denn diese weißen Männer würden nicht zwischen ihm und den 3 jungen Männern unterscheiden, hinter denen sie her waren. Alle waren schwarz, sie waren ungefähr gleich alt und sie standen nebeneinander auf dem Bahnsteig. Alle wurden ohne Frage nach oben gescheucht, in einen Wagen verfrachtet und auf die Wache gebracht. Dort gab Richard Namen und Adresse an, Alter und Beruf. Erstmals erklärte er, er habe mit alledem nichts zu tun und bat einen der Männer, seine Aussage zu bestätigen. Was sie in ihrer Not auch taten. Das hätten sie, fand Elizabeth, schon früher tun können, aber wahrscheinlich war auch ihnen klar, dass es gar keinen Sinn hatte, den Mund aufzumachen, man glaubte ihnen nicht. Der Ladenbesitzer wurde geholt, um die Täter zu identifizieren, und Richard versuchte, sich zu entspannen. Der Mann konnte ja nicht behaupten, er sei dabei gewesen, wenn er ihn nie zuvor gesehen hatte. Doch als der Besitzer kam, ein kleiner Mann im blutverschmierten Hemd, sie hatten ihn mit einem Messer verletzt, in Begleitung eines weiteren Polizisten, sah er sich die 4 jungen Männer an und sagte, »Klar, das sind sie.« Da rief Richard, »Aber ich war nicht dabei. Sehen Sie mich an, verdammt, ich war gar nicht da.« »Ihr schwarzen Schweine«, sagte der Mann und sah ihn an, »ihr seid alle gleich.« Dann war es still auf der Wache und die weißen Männer beobachteten sie. Richard sagte, ganz leise, weil er wusste, dass er verloren war, »Trotzdem, Mister, ich war nicht dabei.« Er betrachtete das blutige Hemd des Weißen und dachte, so erzählte er es Elizabeth, aus tiefstem Herzen, »Ich wünschte bei Gott, sie hätten dich umgebracht.« Dann begannen die Verhöre. Die 3 Männer unterschrieben sofort ein Geständnis, aber Richard weigerte sich. Schließlich sagte er, bevor er etwas gestehe, das er nicht getan habe, würde er lieber sterben. »Na dann«, sagte einer von ihnen und boxte ihn plötzlich gegen den Kopf, »vielleicht stirbst du wirklich, du schwarzer Hurenbock.« Und dann schlugen sie ihn zusammen. Davon erzählte er ihr nicht. Sie musste feststellen, dass ihre Vorstellungskraft vor dem Grauen und dem Hass, der sie erfüllte, kapitulierte und schwieg. »Was machen wir bloß?«, fragte sie schließlich. Er lächelte böse, so hatte sie ihn noch nie lächeln sehen. »Vielleicht solltest du zu deinem Jesus beten, dass er runterkommt und den weißen Männern hier was erzählt?« Er blickte sie noch einen langen Moment an. »Sonst weiß ich auch nicht weiter.« »Und ein anderer Anwalt, Richard?« Er lächelte wieder. »Ah, Häppchen hat mir was verschwiegen. Sie hat ein Vermögen im Strumpf, von dem sie mir noch nie was erzählt hat.« Seit einem ganzen Jahr versuchte sie, Geld zu sparen, aber sie hatte nur $30. Als sie ihm nun gegenüber saß, gingen sie alle Möglichkeiten durch, um Geld aufzutreiben, sogar die, auf die Straße zu gehen. Vor lauter Hilflosigkeit fing sie schließlich an zu schluchzen. Da bekam Richard sein altes Gesicht wieder. Mit zitternder Stimme sagte er, »Na, na, Häppchen, nicht doch. Wir finden schon einen Weg.« Aber sie konnte nicht aufhören. »Elizabeth«, flüsterte er, »Elizabeth, Elizabeth.« Dann kam ein Mann und sagte, die Zeit sei um, sie müsse gehen. Und sie stand auf. Sie hatte Richard 2 Schachteln Zigaretten mitgebracht, die waren noch in ihrer Tasche. Da sie keine Ahnung von den Vorschriften im Gefängnis hatte, wagte sie nicht, sie ihm im Beisein des Mannes zu überreichen. Dass sie es nicht geschafft hatte, ihm die Zigaretten zu geben, wo sie doch wusste, wie viel er rauchte, ließ sie noch heftiger weinen. Vergeblich versuchte sie zu lächeln, dann wurde sie langsam zur Tür geleitet. Die Sonne blendete sie fast und sie hörte ihn hinter sich flüstern, »Wiedersehen, Baby, mach's gut.« Auf der Straße wusste sie nicht, was sie mit sich anfangen sollte. Sie stand eine Weile vor dem schrecklichen Tor, dann ging sie los und ging immer weiter, bis sie zu einem Coffeeshop kam, in dem Taxifahrer und Büroangestellte den ganzen Tag ein- und ausgingen. Normalerweise hatte sie Angst, downtown in Lokale zu gehen, in denen nur Weiße verkehrten, aber heute war es ihr egal. Sollte irgendjemand eine Bemerkung machen, sie würde ihn auf unflätigste Weise beschimpfen. Sollte irgendjemand sie anfassen, würde sie alles daran setzen, seine Seele zur Hölle zu schicken. Aber niemand fasste sie an. Niemand sagte etwas. Sie trank ihren Kaffee in der heißen Sonne, die durch die Fensterscheibe fiel. Jetzt ging ihr auf, wie allein sie war, wie verängstigt sie war. Solche Angst hatte sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gehabt. Sie wusste, dass sie schwanger war, spürte es, wie die Alten sagten, in den Knochen. Und wenn Richard eingesperrt wurde, was um alles in der Welt sollte dann werden? Und wie konnte sie es vor ihrer Tante verheimlichen? Wenn ihre Tante es herausfand, würde auch ihr Vater es erfahren. Mit Tränen in den Augen trank sie ihren abgestandenen, kalten Kaffee. Und was machten sie mit Richard? Wenn sie ihn einsperrten, in welchem Zustand kam er dann raus? Sie blickte auf die sonnige, stille Straße und zum ersten Mal in ihrem Leben hasste sie das alles. Die weiße Stadt, die weiße Welt. An diesem Tag fiel ihr auf der ganzen Welt kein einziger anständiger Weißer ein. Sie saß da und hoffte, Gott möge die Weißen eines Tages unter unvorstellbaren Qualen zur Demut schleifen und ihnen vor Augen führen, dass schwarze Männer und schwarze Frauen, die sie so herablassend, so verächtlich und so leutselig behandelten, ein Herz hatten wie andere Menschen. Ein menschlicheres Herz als sie. Aber Richard wurde nicht eingesperrt. Den Aussagen der 3 Räuber, Elizabeths Aussage und der Unentschiedenheit des Ladenbesitzers unter Eid, hatten sie keine Beweise für eine Verurteilung entgegenzusetzen. Das Gericht befand mit einiger Selbstgefälligkeit und einiger Enttäuschung, dass er großes Glück habe, so einfach davonzukommen. Sie gingen sofort zu ihm nach Hause. Und dort, ihr ganzes Leben würde sie das nicht vergessen, warf er sich bäuchlings aufs Bett und weinte. Ein einziges Mal hatte sie bisher einen Mann weinen sehen, ihren Vater. Und das war ganz anders gewesen. Sie legte ihm die Hand auf den Rücken, aber er hörte nicht auf. Ihre Tränen tropften in sein schmutziges, ungekämmtes Haar. Sie versuchte, ihn zu halten, doch eine ganze Weile entzog er sich ihrem Halt. Sein Körper war wie aus Eisen, er hatte nichts Weiches. Kauernd wie ein verschrecktes Kind saß sie auf der Bettkante, die Hand auf seinem Rücken, und wartete darauf, dass der Sturm sich legte. In diesem Augenblick beschloss sie, ihm noch nichts von dem Kind zu sagen. Nach und nach rief er ihren Namen. Dann drehte er sich um und sie hielt ihn an ihrer Brust, während er schluchzte. Irgendwann schlief er ein, an sie geklammert, als würde er endgültig untergehen. Und es war endgültig. In der Nacht schnitt er sich mit einem Rasiermesser die Pulsadern auf und wurde am Morgen von seiner Wirtin tot unter den dunkelroten Laken gefunden. Seine Augen starrten lichtlos an die Decke. Jetzt sangen sie »Somebody needs you, Lord. Come by here.« Hinter sich, über sich, hörte sie Gabriels Stimme. Er war aufgestanden und half den anderen beim Beten. Sie fragte sich, ob John noch kniete oder in kindlicher Ungeduld aufgestanden war und sich in der Kirche umblickte. Er hatte eine Sturheit, die schwer zu brechen war und doch eines Tages gebrochen würde, so wie ihre, so wie Richards. Es gab keinen Kommen, für niemanden. Gott war überall. Schrecklich. Der lebendige Gott, so hoch, wie es in dem Lied hieß, dass man nicht über ihn hinwegkam. So tief, dass man nicht unter ihm durchkam. So breit, dass man nicht um ihn herumkam. Man musste durch die Tür. Und sie? Sie kannte jetzt diese Tür, eine lebendige Pforte des Zorns. Sie wusste, durch welche Feuer die Seele kriechen musste, welche Tränen dabei vergossen wurden. Die Menschen sprachen davon, wie das Herz brach, aber nie davon, wie die Seele sprachlos im Dazwischen hing, im Nichts, im Schrecken zwischen den Lebenden und den Toten. Wie die Seele, wenn alle Kleider zerrissen und weggeworfen waren, nackt über den Schlund der Hölle ging. Einmal dort gab es kein Zurück. Einmal dort erinnerte sich die Seele, auch wenn das Herz manchmal vergaß. Denn die Welt rief das Herz, das stammelnd Antwort gab. Leben, Liebe und Gelage und, besonders trügerisch, die Hoffnung riefen das Vergessliche, das menschliche Herz. Allein die Seele, besessen von der Reise, die sie hinter sich und noch vor sich hatte, verfolgte ihr geheimnisvolles, ihr schauriges Ziel und schleppte, schwer vor Tränen und Bitterkeit, das Herz mit. Und darum war Streit im Himmel und Weinen vor dem Thron. Das Herz an die Seele gekettet und die Seele im Fleisch gefangen. Ein Weinen, eine Wirrnis und eine unerträgliche Schwere erfüllten die Erde. Nur die Liebe Gottes konnte Ordnung in dieses Chaos bringen. An ihn musste sich die Seele wenden, um Erlösung zu finden. Doch was für eine Umkehr! Wie konnte sie nicht darum beten, dass er barmherzig sei mit ihrem Sohn, ihm die aus Sünde geborenen Qualen seines Vaters und seiner Mutter ersparen möge? Und dass sein Herz ein wenig Freude erfuhr, bevor die lange Bitterkeit auf ihn kam? Und doch wusste sie, dass ihre Tränen und ihre Gebete umsonst waren. Was kam, das kam. Nichts konnte es aufhalten. Einst hatte sie jemanden zu schützen versucht und ihn stattdessen ins Gefängnis gebracht. Und heute Abend dachte sie, wie schon so oft, dass sie vielleicht doch hätte tun sollen, was sie in ihrem Herzen zunächst beschlossen hatte, ihren Sohn zu Fremden zu geben, die ihn vielleicht mehr geliebt hätten, als Gabriel ihn je geliebt hatte. Sie hatte ihm geglaubt, als er sagte, Gott habe ihn ihr als Zeichen gesandt. Er hatte versprochen, sie bis zum Grab in Ehren zu halten und ihren namenlosen Sohn zu lieben wie sein eigen Fleisch und Blut. Und dem Buchstaben nach hatte er sein Versprechen erfüllt. Er hatte ihn genährt und gekleidet und die Bibel gelehrt, aber ohne den Geist. Und sie hielt er nur in Ehren, wenn er das wirklich tat, weil sie die Mutter seines Sohnes Roy war. All das hatte sie im Laufe schmerzlicher Jahre erkannt. Gewiss wusste er nicht, dass sie es wusste, und sie fragte sich, ob er es überhaupt selber wusste. Sie hatte ihn über Florence kennengelernt. Florence und sie hatten sich im Sommer, ein Jahr nach Richards Tod, bei der Arbeit kennengelernt. John war damals gut 6 Monate alt. Sie war sehr einsam gewesen in jenem Sommer und niedergeschlagen. Sie wohnte mit John in einem möblierten Zimmer, das noch düsterer war als ihr Zimmer damals bei Madame Williams. Natürlich war sie gleich nach Richards Tod bei ihr ausgezogen und hatte ihr gesagt, sie habe eine Anstellung auf dem Land mit Kost und Logis gefunden. Sie war sehr dankbar gewesen für Madame Williams Gleichgültigkeit, die hatte schlicht nicht mitbekommen, dass Elizabeth sich über Nacht in eine alte Frau verwandelt hatte, halb wahnsinnig vor Kummer und Angst. Ihrer Tante schrieb sie eine knochentrockene, eiskalte, kurze Notiz im Bemühen, keine Fürsorge zu wecken, die noch in ihrer Brust schlummern mochte. Teilte ihr dasselbe mit wie Madame Williams und bat sie, sich keine Sorgen zu machen. Sie sei in Gottes Hand. Und so war es ja auch. Durch eine Bitterkeit, die nur die Hand Gottes ihr auferlegt haben konnte, brachte dieselbe Hand sie durch. Florence und Elizabeth arbeiteten als Putzfrauen in einem gewaltigen Bürohochhaus in der Wall Street. Sie fingen abends an und arbeiteten sich die Nacht über mit Feudeln, Eimern und Besen durch die langen verlassenen Flure und stillen Büroräume. Keine schöne Arbeit. Elizabeth konnte sie nicht ausstehen, aber sie hatte sie bereitwillig angenommen, da sie sich so tagsüber selbst um John kümmern konnte und nicht noch Geld für einen Hort ausgeben musste. Natürlich machte sie sich die ganze Nacht Sorgen, aber immerhin schlief er nachts. Sie konnte nur beten, dass das Haus nicht abbrannte, dass er nicht aus dem Bett fiel oder es irgendwie fertig brachte, den Gasbrenner aufzudrehen, und sie hatte die Nachbarin, die leider zu viel trank, gebeten, ein Auge auf ihn zu haben. Diese Frau, mit der sie hin und wieder ein, zwei Stunden am Nachmittag verbrachte, und ihre Wirtin waren die einzigen Menschen, mit denen sie zu tun hatte. Zu Richards Freunden hatte sie den Kontakt abgebrochen, weil sie aus irgendeinem Grund nicht wollte, dass sie von seinem Kind erfuhren, und auch, weil gleich nach seinem Tod klar wurde, wie wenig sie gemeinsam hatten. Neue Bekanntschaften suchte sie nicht, eher wich sie ihnen aus. Als Gefallene wollte sie sich den Blicken anderer nicht aussetzen. Die Elisabeth von einst war tief vergraben, mit ihrem verlorenen, stummen Vater, mit ihrer Tante, in Richards Grab. Und die Elisabeth von heute erkannte sie nicht, wollte sie nicht kennen. Eines Nachts allerdings lud Florence sie nach der Arbeit in einen Coffeeshop in der Nähe ein. Elisabeth war natürlich auch schon von anderen eingeladen worden, dem Nachtwächter zum Beispiel, hatte aber immer abgelehnt. Als Vorwand diente ihr Kind, zu dem sie schnell nach Hause müsse, um es zu füttern. Damals gab sie vor, eine junge Witwe zu sein, und sie trug einen Ehering. Sehr bald blieben die Einladungen aus, und sie handelte sich den Ruf ein, arrogant zu sein. Florence hatte praktisch nie mit ihr gesprochen, bevor sie sich diese gnädige Unbeliebtheit einhandelte. Aber Florence war Elisabeth aufgefallen. Wie sie sich bewegte mit einer grimmigen, stillen Würde, die knapp an der Lächerlichkeit vorbeischrammte. Auch Florence war ausgesprochen unbeliebt und hatte mit den Frauen, mit denen sie zusammenarbeitete, nichts zu schaffen. Sie war um einiges älter und außerdem schien es nichts zu geben, worüber sie lachen oder tratschen konnte. Sie kam zur Arbeit, erledigte ihre Arbeit und ging. Was in ihrem Kopf vorging, während sie so düster entschlossen mit einem alten Tuch um den Kopf und Eimer und Feudel in der Hand die Flure hinunterschritt, ließ sich nicht erahnen. Elisabeth vermutete, dass sie einst sehr reich gewesen war und ihr Geld verloren hatte, und hatte Mitgefühl mit ihr, von einer Gefallenen zur anderen, in einer Art Seelenverwandtschaft. Der gemeinsame Kaffee zum Tagesanbruch wurde ihnen bald zur Gewohnheit. Sie saßen zusammen im Coffeeshop, der immer leer war, wenn sie kamen, und immer voll, wenn sie eine Viertelstunde später gingen, tranken Kaffee, aßen Donuts und fuhren dann stadtaufwärts. Beim Kaffee und in der Subway sprachen sie hauptsächlich über Florence, wie schlecht die Menschen sie behandelten und wie leer ihr Leben jetzt war, seit ihr Mann tot war. Er habe sie angebetet, erzählte sie Elisabeth, und ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen, nur konnte er schlecht Verantwortung tragen. Wie oft habe sie ihm gesagt, Frank, schließ eine Lebensversicherung ab. Doch er hatte sich eingebildet, war das nicht typisch Mann, er würde ewig leben. Da war sie nun, eine Frau im fortgeschrittenen Alter, gezwungen, zusammen mit all dem schwarzen Abschaum dieser verkommenen Stadt ihren Unterhalt zu verdienen. Etwas erstaunt über das Mitteilungsbedürfnis dieser stolzen Frau, lauschte Elisabeth doch mit großer Anteilnahme. Sie freute sich über Florence' Zuwendung. Florence war so viel älter und wirkte so freundlich. Bestimmt verleiteten Florence' Alter und Freundlichkeit Elisabeth auch dazu, Florence ohne Vorbehalt ins Vertrauen zu ziehen. Rückblickend konnte sie kaum glauben, dass sie so verzweifelt gewesen war oder so kindisch, wobei sie, wiederum rückblickend, deutlich erkannte, was sie nur dunkel gespürt hatte. Wie wichtig es ihr war, dass ein menschliches Wesen irgendwo die Wahrheit über sie kannte. Florence hatte oft betont, wie gern sie den kleinen Johnny mal kennenlernen würde. Ein Kind von Elisabeth, sagte sie, sei sicher ein tolles Kind. An einem Sonntag, gegen Ende des Sommers, machte Elisabeth ihn fein und ging mit ihm Florence besuchen. An dem Tag war sie seltsam, furchtsam bedrückt. Auch John war schlecht gelaunt. Unversehens starrte sie ihn düster an, als versuchte sie, in seinem Gesicht die Zukunft zu lesen. Eines Tages wäre er groß, könnte reden und würde Fragen stellen. Was für Fragen würde er ihr stellen? Was für Antworten würde sie ihm geben? Auf keinen Fall konnte sie ihn ewig über seinen Vater belügen, denn eines Tages wäre er alt genug zu begreifen, dass er nicht den Namen seines Vaters trug. Richard war ein vaterloses Kind gewesen, daran erinnerte sie sich in bitterer Hilflosigkeit, als sie John durch die sommerlich belebten Sonntagsstraßen trug. »Wenn Leute mich satt hatten, haben sie mich weitergereicht.« Ja, weiter durch Armut, Hunger, Wanderschaft, Grausamkeit, Angst, Zittern und Tod. Und sie dachte an die jungen Männer, die ins Gefängnis gekommen waren. Waren sie immer noch dort? Würde John eines Tages einer von ihnen werden? von denen, die jetzt vor den Schaufenstern der Drugstores standen, vor Billardsalons und an jeder Straßenecke, die ihr hinterherpfiffen, deren schlaksige Gestalten vor Faulheit, Arglist und Frustration förmlich vibrierten. Wie konnte sie, so ganz allein, am Hungertuch nagend, hoffen, sich zwischen ihn und diese rasende Zerstörung zu stellen? Als wollte er ihre düsteren Vorahnungen unterstreichen, fing John an der Treppe zur Subway an zu wimmern, zu stöhnen und zu heulen. Und er machte den ganzen Weg stadtaufwärts weiter, bis sie vor lauter Aussichtslosigkeit, ihn an diesem Tag überhaupt noch bei Laune zu halten, unter seinem rastlosen Gewicht, der Hitze, den Blicken der lächelnden, glotzenden Mitfahrer und dem seltsamen Schrecken, der so schwer auf ihr lastete, vor Florence' Wohnung beinahe selbst in Tränen ausbrach. Zu ihrer atemlosen Erleichterung verwandelte er sich in dem Moment in einen heiteren Wonneproppen. Florence trug eine altmodische, schwere Granatbrosche, die schon an der Tür Johns Aufmerksamkeit erregte. Er griff nach der Brosche, brabbelte und sabberte Florence an, als würde er sie schon sein ganzes kurzes Leben lang kennen. »Na«, sagte Florence, »wenn der mal alt genug ist, den Ladies richtig nachzustellen, hast du aber alle Hände voll zu tun, Mädchen.« »Das«, sagte Elizabeth finster, »ist bei Gott so. Er hält mich so in Atem, da weiß ich die Hälfte der Zeit nicht, wo oben und unten ist.« Derweil versuchte Florence mit einer Orange Johns Aufmerksamkeit von der Brosche abzulenken, aber Orangen kannte er schon. Er beachtete sie nur kurz und ließ sie dann zu Boden fallen und fing gleich wieder an, in seiner beunruhigend quirligen Art, nach der Brosche zu schnappen. »Er mag dich«, sagte Elizabeth schließlich etwas entspannter bei dem Anblick. »Du bist bestimmt müde«, sagte Florence. »Setz ihn mal ab.« Sie zog einen großen Sessel an den Tisch, damit John ihnen beim Essen zusehen konnte. »Neulich bekomme ich einen Brief von meinem Bruder«, sagte sie, während sie das Essen auftischte. »Seine Frau, die arme, leidende Seele, ist gestorben. Jetzt überlegt er, ob er herkommt, in den Norden.« »Du hast mir nie erzählt, dass du einen Bruder hast«, sagte Elizabeth mit vorschneller und nicht ganz echter Anteilnahme. »Und der kommt her?« »Sagt er. Da unten hält ihn wohl nichts mehr, wo Deborah jetzt nicht mehr ist.« Sie setzte sich Elizabeth gegenüber. 20 Jahre«, sagte sie nachdenklich, »habe ich ihn nicht gesehen.« Elizabeth lächelte. »Dann wird es ja ein großer Tag, euer Wiedersehen.« Florence schüttelte den Kopf und nickte Elizabeth zu, damit sie anfing zu essen. »Nein«, sagte sie, »wir beide, wir haben uns nie verstanden und er hat sich bestimmt nicht geändert.« 20 Jahre ist so lang, ein bisschen geändert hat er sich bestimmt. »Dieser Mann müsste sich aber mächtig ändern, damit wir uns verstehen, wir beide, nein.« Florence hielt inne, grimmig, traurig. »Ja, mal schade, finde ich es, dass er kommt. Ich hatte nicht erwartet, ihn nochmal zu sehen in dieser Welt oder auch in der kommenden.« »So?« fand Elizabeth, sollte eine Schwester nicht über ihren Bruder reden, schon gar nicht mit einer, die ihn gar nicht kannte und vielleicht einmal kennenlernen würde. Hilflos fragte sie, »Was macht er denn, dein Bruder?« »Er ist so eine Art Prediger. Ich habe ihn nie gehört. Als ich noch zu Hause war, ist er nur Frauen hinterher und lag betrunken in der Gosse rum.« »Ich hoffe«, lachte Elizabeth, »er hat wenigstens seine Gewohnheiten geändert.« »Meinetwegen können Menschen ihre Gewohnheiten, wer weiß wie, ändern. Aber egal, wie oft man sie ändert, was innen drin ist, ist innen drin und will raus.« »Schon«, sagte Elizabeth nachdenklich. »Aber meinst du nicht«, fragte sie zögernd, »der Herr kann das Herz von Menschen wandeln?« »Gehört habe ich das so oft«, sagte Florence, »aber gesehen noch nie. Diese Nigger, die überall rumlaufen und erzählen, der Herr hat ihr Herz gewandelt. Nichts ist mit denen passiert. In ihnen klopft dasselbe schwarze Herz, mit dem sie geboren wurden. Da hat wohl der Herr ihnen dieses eine Herz gegeben. Und, meine Liebe, der Herr verteilt keinen Nachschlag, das kann ich dir sagen.« »Nein«, sagte Elizabeth nach einer Weile. Sie drehte sich zu John um, der entschlossen die viereckigen Fransendeckchen auf Florence' Sessel zerrupfte. »Das ist wohl so. Einmal wird ausgeteilt und das war's. Wer das verpasst, hat Pech gehabt.« »Jetzt klingst du aber auf einmal mächtig traurig. Was ist los mit dir?«
»Nichts.«
Elizabeth drehte sich wieder zum Tisch um. Hilflos und im Bemühen, nicht zu viel zu erzählen, sagte sie, »Ich habe nur gerade an den Jungen hier gedacht, was mit ihm werden soll, wie ich ihn großkriegen soll in dieser schrecklichen Stadt ganz allein.« Aber du hast doch nicht vor, allein zu bleiben bis zum Ende deiner Tage, oder? Du bist ein junges Mädchen, du bist ein hübsches Mädchen und ich an deiner Stelle hätte es mal nicht so eilig mit einem neuen Ehemann. Ich glaube, der Neger ist noch nicht geboren, der weiß, wie man eine Frau richtig behandelt. Du hast Zeit, Liebes. Also, lass dir Zeit.
So viel Zeit habe ich gar nicht, sagte Elizabeth leise.
Sie konnte sich nicht beherrschen. Obwohl eine innere Stimme sie mahnte, den Mund zu halten, strömten die Worte aus ihr heraus. »Siehst du diesen Ehering hier? Den habe ich mir selber gekauft. Der Junge hat keinen Daddy.« Jetzt war es raus. Die Worte ließen sich nicht mehr zurückrufen. Und während sie zitternd an Florence' Tisch saß, empfand sie eine kühne, schmerzliche Erleichterung. Florence betrachtete sie mit einem Mitleid, das fast schon an Wut grenzte. Sie sah John an, dann wieder Elizabeth. »Du armes Ding.« Sie lehnte sich zurück, noch immer mit diesem eigentümlichen, grüblerischen Zorn. »Da hast du aber was hinter dir, hm?«
»Ich hatte Angst«, brachte Elizabeth hervor, noch immer voller Mitteilungsbedürfnis.
»Nie und nimmer«, sagte Florence, »habe ich es anders erlebt. Es gibt keine Frau auf der ganzen Welt, die nicht von einem Nichtsnutz verarscht wird. Es gibt keine Frau, nirgendwo, die nicht von einem Mann in den Dreck gezogen wird und liegen gelassen, während er weitermacht wie bisher.«
Elizabeth saß benommen am Tisch und sagte nichts mehr.
»Was hat er gemacht?«, fragte Florence schließlich. »Ist weg und hat dich sitzen lassen?«
»Nein, nein«, rief Elizabeth schnell, mit Tränen in den Augen. »So war er nicht. Er ist gestorben, wie ich gesagt habe, in Schwierigkeiten geraten und gestorben, lange bevor der Junge auf die Welt gekommen ist.«
Dieselbe Hilflosigkeit, die sie zum Reden gebracht hatte, brachte sie nun zum Weinen. Florence ging zu Elizabeth und drückte ihren Kopf an ihre Brust.
»Verlassen. Er hätte mich nie verlassen«, sagte Elizabeth, »aber er ist gestorben.«
Nach der langen Selbstbeherrschung weinte sie, als könnte sie nie wieder aufhören.
»Ruhig«, sagte Florence sanft, »ganz ruhig. Du machst ihm ja Angst, dem kleinen Kerl. Er will doch seine Mama nicht so weinen sehen.«
»Schon gut«, flüsterte sie John zu, der seine Zerstörungsarbeit ruhen ließ und die beiden Frauen anstarrte. »Schon gut, alles ist gut.« Elizabeth setzte sich auf, holte ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und trocknete sich die Augen.
»Ja?«
Florence trat ans Fenster. »Die Mannsbilder, die sterben, und wir Frauen, wir stellen uns, wie die Bibel sagt, und trauern. Die Mannsbilder, die sterben, und dann haben sie es hinter sich. Aber wir Frauen, wir müssen weiterleben und versuchen zu vergessen, was sie uns angetan haben. Ja, Herr!« Sie hielt inne, drehte sich um und ging zu Elizabeth zurück. »Ja, Herr«, wiederholte sie, »davon kann ich ein Lied singen.«
»Tut mir so leid«, sagte Elizabeth, »dass ich dein schönes Essen verdorben hab.«
»Mädchen«, sagte Florence, »lass das mal schön bleiben mit dem Leidtun, oder ich schmeiß dich raus. Du schnappst dir jetzt den Jungen und machst es dir bequem im Sessel und kommst ein bisschen zu dir. Ich gehe in die Küche und mach uns was Kaltes zu trinken. Und hör auf mit diesen Sorgen. Tiefer lässt der Herr dich nicht fallen.« Zwei oder drei Wochen später lernte sie an einem Sonntag zu Hause bei Florence Gabriel kennen. Florences Schilderungen über ihren Bruder hatten Elizabeth so gar nicht auf ihn vorbereitet. Sie hatte angenommen, dass er älter wäre als Florence, kahlköpfig oder grau. Dabei wirkte er bedeutend jünger als seine Schwester, hatte noch alle Zähne und volles Haar. Dort saß er also an dem Sonntag in Florences zierlichem kleinen Wohnzimmer, ein regelrechter Fels, so schien es ihrem verwirrten Blick, in ihrem so erschöpften Land. Sie erinnerte sich, wie sie auf der Treppe mit dem schweren John auf dem Arm und noch beim Betreten der Wohnung Musik gehört hatte, die merklich schwächer wurde, als Florence hinter ihr die Tür zumachte. John hatte sie auch gehört und sofort angefangen zu zappeln, mit den Armen zu rudern und Geräusche von sich zu geben, die wohl ein Lied darstellen sollten. »Ein echter Nigger«, dachte sie amüsiert und verdrossen, denn die Musik kam von einem Grammophon auf einer der unteren Etagen und erfüllte die Luft mit der träge pulsierenden, hohen Klage des Blues. Gabriel erhob sich, so schien es ihr, mit einer Beflissenheit, die nicht einfach nur höflich war. Sofort fragte sie sich, ob Florence ihm von ihr erzählt hatte. Zaghafter Missmut fuhr ihr in die Glieder, Stolz und Furcht.
Als sie ihm in die Augen sah, erblickte sie jedoch eine eigentümliche Demut, eine ganz und gar unerwartete Güte. Der Missmut wich, ebenso ihr trotziger Stolz. Nur die Furcht kauerte noch irgendwo. Dann machte Florence die beiden miteinander bekannt. »Elizabeth, das ist mein Bruder, von dem ich dir schon so viel erzählt habe. Er ist Prediger, Liebes. Wir sollten uns also gut vorsehen, solange er in der Nähe ist.« Darauf antwortete er mit einem Lächeln, das weniger stachlig und zweideutig war als die Bemerkung seiner Schwester. »Vor mir braucht man keine Angst zu haben. Ich bin bloß ein armes, schwaches Werkzeug in den Händen des Herrn.« »Siehst du«, sagte Florence verstimmt. Sie nahm ihr John ab. »Und das hier ist der kleine Johnny«, sagte sie. »Gib dem Prediger die Hand, Johnny.« Aber John starrte weiter auf die Tür, die die Musik aussperrte, nach der sich seine Hände mit einer zugleich glühenden und scheuen Beharrlichkeit ausstreckten. Fragend, anklagend sah er seine Mutter an, die bei seinem Anblick lachte. »Johnny will mehr von dieser Musik. Eben als wir die Treppe hochkamen, da wollte er gleich darauf tanzen.« Lachend ging Gabriel um Florence herum und sah John ins Gesicht. »Es gibt einen Mann in der Bibel, mein Sohn, der liebte Musik. Der hat immer Harfe gespielt vor dem König, und eines Tages durfte er vor dem Herrn tanzen. Meinst du, irgendwann tanzt du auch mal vor dem Herrn?« Mit dem undurchdringlichen Ernst eines Kindes blickte John dem Prediger ins Gesicht, als würde er über diese Frage nachdenken und nach reiflicher Überlegung darauf antworten. Gabriel lächelte ihn an, ein seltsames Lächeln, seltsam liebevoll, fand sie, und strich ihm über den Kopf. »Das wäre ein toller Junge«, sagte Gabriel. »Diese großen Augen, damit sieht er wahrscheinlich alles, was in der Bibel passiert.« Alle drei lachten. Florence setzte John in den Sessel, der ihm zum Sonntagsthron geworden war, und Elizabeth musterte unversehens Gabriel, ohne in ihm den Bruder zu entdecken, den Florence so verabscheute. Sie setzten sich zu Tisch. John saß Gabriel gegenüber, zwischen Florence und Elizabeth. »Also?« sagte Elizabeth mit nervöser Gefälligkeit und dem Gefühl, etwas sagen zu müssen. »Sind Sie gerade angekommen hier in der großen Stadt? Die muss Ihnen mächtig fremd vorkommen.« Gabriel sah noch immer John an, der ihn ebenfalls nicht aus den Augen ließ. Dann wandte er sich Elizabeth zu. Die Luft zwischen ihnen schien sich langsam aufzuladen, und sie konnte die Aufregung, die sie insgeheim empfand, weder benennen noch begründen. »Sie ist mächtig groß«, sagte er, »und sieht für mich so aus und klingt so für mich, als wenn der Teufel hier täglich am Werk ist.« Das bezog sich auf die Musik, die noch nicht verklungen war, aber sofort hatte sie das Gefühl, auch sie sei damit gemeint. Die Bemerkung und etwas in Gabriels Blick veranlassten sie, schnell wieder auf ihren Teller zu sehen. »Hier oben«, sagte Florence barsch, »ist er nicht fleißiger als unten bei uns zu Hause. Die Nigger bei uns zu Hause«, sagte sie zu Elizabeth, »halten New York für ein einziges langes Sonntagsbesäufnis. Wir haben keine Ahnung. Vielleicht sollte denen mal jemand sagen, da, wo sie gerade sind, kriegen sie besseren Schwarzgebrannten als hier oben. Und auch noch billiger.« »Aber ich hoffe doch, Schwester Herz«, sagte Gabriel lächelnd, »du hast dir nicht angewöhnt, Schwarzgebrannten zu trinken.« »Meine Angewohnheit«, gab sie zurück, »war das ja nie.« »Ich weiß nicht«, hakte er nach, noch immer lächelnd, noch immer mit Blick auf Elizabeth. »Man hört, im Norden machen die Leute Sachen, die würden sie zu Hause nie machen.« »Was die Leute nicht lassen können«, sagte Florence, »das machen die Leute, egal wo. Zu Hause machen die jede Menge Schweinereien, die keiner wissen soll.« »Wie meine Tante immer gesagt hat«, sagte Elizabeth mit scheuem Lächeln, »sie hat immer gesagt, die Leute sollten lieber nichts tun im Dunkeln, vor dem sie bei Licht die Augen verschließen.« Sie hatte einen Scherz machen wollen, aber die Worte waren ihr noch nicht über die Lippen gekommen, da wünschte sie, sie hätte die Macht, sie zurückzurufen. In ihren Ohren klangen sie wie eine Beichte. »Das ist die Wahrheit des Herrn«, sagte er nach einer winzigen Pause. »Glauben Sie wirklich daran?« Sie zwang sich aufzublicken und ihn anzusehen und spürte in dem Moment die gespannte Aufmerksamkeit, die Florence auf sie richtete, als wollte sie ihr eine Warnung zurufen. Sie wusste, dass etwas in Gabriels Stimme seine Schwester auf einmal so misstrauisch gemacht hatte. Doch sie wich Gabriels Blick nicht aus. »Ja«, antwortete sie, »so will ich leben.« »Dann wird der Herr Sie segnen«, sagte er, »und Ihnen des Himmels Fenster öffnen. Ihnen und diesem Jungen.
Er wird Segen herabschütten auf Sie, dass Sie gar nicht wissen, wohin damit. Sie werden noch an mich denken.«
»Ja«, sagte Florence milde, »das wirst du.« Doch die beiden achteten nicht auf sie. Da kam Elizabeth in den Sinn, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Sie war ganz erfüllt von diesem glühenden Spruch und versuchte, ihn auszulöschen, das Gefühl auszulöschen, das er ihr vermittelte. Was er ihr vermittelte, zum ersten Mal seit Richards Tod, war Hoffnung. Seine Stimme hatte ihr nahegelegt, dass sie nicht ganz verstoßen war, dass Gott sie vielleicht noch einmal erheben werde. Sein Blick hatte ihr nahegelegt, dass sie, wieder, aber diesmal in Ehren, eine Frau sein konnte. Aus großer, nebulöser Ferne, wie es schien, lächelte er sie an, und sie lächelte zurück. Das ferne Grammophon blieb plötzlich an einem reibenden, klagenden, bissigen Trompetenton hängen. Das hässliche, blinde Geheul dehnte den Augenblick und füllte das Zimmer. Elizabeth blickte auf John. Irgendwo stupste eine Hand den Tonarm an und schickte die Stahlnadel über die wirbelnden, schwarzen Rillen wie tanzendes Treibgut auf dem Meer. »Johnny ist eingeschlafen«, sagte sie. Sie, die mit solcher Freude und solchem Schmerz hinabgestiegen war, hatte mit dem Aufstieg begonnen. Hinauf mit ihrem Kind an der steilen, steilen Flanke des Berges. Elizabeth spürte eine heftige Bewegung in der Luft. Eine heftige, gedämpfte Aufregung in Erwartung des Herrn. Die Luft schien zu vibrieren, wie vor einem Sturm. Ein Licht schien gleich über ihnen und um sie herum in einer Offenbarung herauszubersten. Im großen Weinen, im großen Singen um sie herum, im Sturm, der sich in der Kirche zusammenbraute, konnte sie ihren Mann nicht hören. Und sie dachte, John sitze inzwischen still und schläfrig ganz hinten in der Kirche und sehe zu mit seinem Staunen und seinem Schrecken in den Augen. Sie blickte nicht auf. Sie wollte noch etwas länger ausharren in der Hoffnung, dass Gott zu ihr sprach. Vor eben diesem Altar war sie vor so vielen Jahren niedergekniet und hatte um Vergebung gebetet. Als der Herbst kam mit seiner trockenen, schneidenden Luft und seinen starken Winden, war sie immer mit Gabriel hier. Florence sah das gar nicht gern und das brachte sie oft zum Ausdruck, mehr sagte sie aber nicht, und zwar, dachte Elizabeth, weil sie nichts gegen ihn vorzubringen hatte. Sie mochte ihren Bruder einfach nicht. Doch selbst wenn Florence Worte für ihre Vorahnungen gefunden hätte, Elizabeth hätte nicht auf sie hören können, denn Gabriel war ihr Halt geworden. Er passte auf sie und ihr Kind auf, als wäre es seine Bestimmung. Er war sehr gut zu John, spielte mit ihm und brachte ihm Geschenke mit, als wäre er sein Fleisch und Blut. Sie wusste, dass seine Frau kinderlos gestorben war und er sich immer einen Sohn gewünscht hatte. Er bete immer noch, so erzählte er ihr, Gott möge ihn mit einem Sohn segnen. Wenn sie allein in ihrem Bett lag und an all seine Zuwendung dachte, kam ihr manchmal der Gedanke, dieser Sohn könnte John sein und würde ihnen beiden eines Tages Trost und Segen. Und dann kam ihr der Gedanke, dass sie sich jetzt wieder dem Glauben hingeben würde, den sie verworfen hatte, wieder im Licht wandeln, dem sie mit Richard so weit entflohen war. Wenn sie an Gabriel dachte, erinnerte sie sich manchmal an Richard, seine Stimme, seinen Atem, seine Arme, mit einem stechenden Schmerz. Dann zuckte sie beim Gedanken an Gabriels mögliche Berührung innerlich zusammen. Aber dieses Zusammenzucken, das duldete sie nicht. Sie sagte sich, zurückzublicken sei töricht und sündig, wenn vor ihr die sichere Zuflucht lag wie eine in die Bergwand gehauene Höhle. »Schwester«, sagte er eines Abends, »meinst du nicht, du solltest dein Herz dem Herrn anvertrauen?« Sie gingen durch die dunklen Straßen zur Kirche. Die Frage hatte er ihr schon öfter gestellt, aber noch nie in diesem Ton. Noch nie hatte sie ein solches Bedürfnis verspürt, ihm zu antworten. »Wahrscheinlich«, wenn du den Herrn anrufst, wird er dich aufrichten, wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ich kann es bezeugen, sagte er lächelnd. Ruf den Herrn an, harre auf ihn und er antwortet dir. Gottes Wort geht niemals fehl. Sie hatte sich bei ihm eingehakt und spürte den Eifer, der ihn erzittern ließ. Bis du hergekommen bist, sagte sie mit leise bebender Stimme, bin ich fast nie zur Kirche, Reverend. Da konnte ich wohl meinen Weg nicht sehen, so gebeugt vor Scham und Sünde. Die letzten Worte brachte sie nur mit Mühe heraus und mit Tränen in den Augen. Sie hatte ihm erzählt, dass John keinen Namen trug, und sie hatte ihm auch ein wenig von ihrem Leid zu erzählen versucht. Damals schien er sie zu verstehen, und er hatte sie nicht verurteilt. Wann hatte er sich bloß so gewaltig verändert? Oder hatte er sich gar nicht verändert, waren ihr nur die Augen geöffnet worden durch den Schmerz, den er ihr zugefügt hatte? »Na«, sagte er, »jetzt bin ich da, die Hand des Herrn hat mich hergeführt. Dass er uns zusammengebracht hat, war ein Zeichen. Fall auf die Knie und finde raus, ob es so ist. Fall nieder und bitte ihn, dass er heute Abend zu dir spricht.« »Ja, ein Zeichen«, dachte sie, »ein Zeichen seiner Gnade, ein Zeichen seiner Vergebung.« Am Eingang zur Kirche blieb er stehen, sah sie an und machte sein Versprechen. »Sister Elizabeth, wenn du heute Abend auf die Knie fällst, bitte den Herrn, dass er zu deinem Herzen spricht und dir die Antwort auf die Frage eingibt, die ich dir jetzt stelle.« Sie stand etwas tiefer als er, mit einem Fuß auf der Steintreppe, die zum Eingang führte, und blickte zu ihm hinauf. Im trüben, gelben Lichtschein, der sie umgab, glühte sein Gesicht wie das eines Mannes, der mit Engeln und Dämonen gerungen und Gott ins Antlitz geschaut hatte. Und urplötzlich überkam sie das eigenartige Gefühl, endlich eine Frau zu sein. »Sister Elizabeth«, sagte er, »der Herr hat zu meinem Herzen gesprochen, und ich glaube, es ist sein Wille, dass du und ich Mann und Frau werden.« Er wartete. Sie schwieg. Sein Blick wanderte über ihren Körper. »Ich weiß«, sagte er mühsam lächelnd und fuhr mit tieferer Stimme fort, »ich bin viel älter als du, aber das spielt keine Rolle. Ich bin kräftig wie eh und je, und ich habe ein bisschen was hinter mir, Sister Elizabeth. Ich kann dich vielleicht davor bewahren, vor einigen von meinen Fehlern, gelobt sei der Herr. Vielleicht kann ich dir helfen, dass du nicht strauchelst, nicht nochmal, Mädchen, solange wir in dieser Welt sind.« Sie wartete noch immer. »Und ich werde dich lieben«, sagte er, »und ehren, bis der Herr mich zu sich ruft.« Langsam kamen die Tränen, vor Freude über die Situation, in der sie sich jetzt befand, vor Schmerz über den Weg, der sie hergeführt hatte. »Und ich werde deinen Sohn lieben, deinen kleinen Jungen«, sagte er schließlich, »so, als wenn er meiner wäre. Nie soll er sich sorgen, um nichts. Er soll nicht frieren und nicht hungern, solange ich lebe und meine beiden Hände zum Arbeiten habe. Das schwöre ich bei Gott, denn er hat mir was wiedergegeben, von dem ich dachte, ich hätte es verloren.« »Ja«, dachte sie, »ein Zeichen. Ein Zeichen, dass es in der Macht des Herrn steht, zu retten.« Sie stieg eine Stufe hinauf und stand neben ihm vor der Tür. »Sister Elizabeth«, sagte er, die Erinnerung an seine Anmut und Demut in dem Augenblick würde sie mit ins Grab nehmen. »Wirst du beten?« »Ja«, sagte sie, »ich habe gebetet und ich werde beten.« Sie betraten eben diese Kirche durch eben diese Tür, und beim Altarruf des Pastors stand sie auf, während sie die Gemeinde Gott preisen hörte, und schritt durch den langen Gang, durch diesen Gang, zu eben diesem Altar vor dieses goldene Kreuz, zu diesen Tränen in diesen Kampf. Würde der Kampf irgendwann ein Ende finden? Als sie aufstand und als sie erneut durch die Straßen gingen, hatte er sie Tochter Gottes genannt, Magd zu Gottes Diener. Mit Tränen in den Augen hatte er sie auf die Stirn geküsst und gesagt, Gott habe sie zusammengeführt, damit einer den anderen erlöse. Sie hatte geweint vor Freude, dass die Hand Gottes ihr Leben gewandelt, sie erhoben und auf festen Fels gesetzt hatte. Sie dachte an den längst vergangenen Tag, da John auf die Welt gekommen war, an jenen Augenblick, den Beginn ihres Lebens und ihres Todes. Hinabgefahren war sie an dem Tag, allein, mit einer unerträglichen Last in ihrem Leib, einem Geheimnis in den Lenden, hinab in die Finsternis, weinend, stöhnend und gottfluchend. Wie lange sie geblutet, gerungen und geschrien hatte, konnte keine Sprache dieser Welt sagen. Wie lange sie durch die Finsternis gekrochen war, würde sie nie, niemals ermessen können. Das war er, ihr Anfang, und noch immer kämpfte sie sich durch Finsternis dem Augenblick entgegen, da sie ihren Frieden mit Gott machen würde, da sie ihn sprechen hörte und er all ihre Tränen trocknete, so wie sie in jener anderen Finsternis nach einer Ewigkeit John hatte schreien hören. Und wie sie ihn jetzt in der jähen Stille schreien hörte, nicht den Schrei eines neugeborenen Kindes im gewöhnlichen Licht der Erde, sondern den animalischen Schrei eines jungen Mannes im Licht des Himmels. Sie öffnete die Augen und richtete sich auf. Die Gläubigen umringten sie, und Gabriel stand da mit starren Augen, reglos wie eine Säule im Tempel. Auf der Tenne, im Kreis der weinenden, singenden Gläubigen, lag John, staunend hingestreckt von der Kraft des Herrn.